NDR Info. Themen des Tages.
Europa unter Druck. Beim heutigen EU-Sondergipfel ringen die Staats- und Regierungschefs um den wirtschaftlichen Kurs. Im Mittelpunkt Friedrich Merz und Emmanuel Macron. Merz will weniger Regulierung, Macron gemeinsame Schulden. Wir fragen gleich, welche Reformen denn überhaupt nötig sind und möglich sind, damit Europa nicht weiter zurückfällt. Und ein Helm. Kein Logo drauf, keine Werbung, sondern die Gesichter, die Porträts von im Krieg getöteten ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern. Der Skeletonfahrer Wladislaw Harekewicz wurde deshalb bei Olympia disqualifiziert. Zu Recht? Weil Sport neutral ist? Kann er das überhaupt sein? Auch das ein Thema heute bei uns, die Themen des Tages jetzt für Sie mit Berichten unserer Korrespondenten und Interviews, um das Aktuelle besser einordnen zu können. Heute ist Donnerstag, der 12. Februar. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Europa steht wirtschaftlich unter Druck. Hohe Energiepreise, schwache Investitionen, viel Bürokratie und eben auch der Wettbewerb mit den USA, mit China, aber auch mit Indien wird härter. Dazu treffen die Staatschefs sich heute zum EU-Sondergipfel. Nicht in Brüssel, sondern im Schloss Altenbiesen, umgeben von Wassergräben. Und dort geht es am Ende auch um politische Trennlinien. Denn der Kanzler will die Wirtschaftswende, braucht dafür aber Brüssel. Diesen Druck bringt er mit aufs Schloss. Er will dafür weniger Regulierung in der EU und Frankreichs Präsident gemeinsame Schulden. Wie positionieren sich die anderen? Katrin Schmidt berichtet vom Sondergipfel.
Das imposante belgische Wasserschloss Altenbiesen stellt gewissermaßen den Rahmen für den Start ins Thema des Jahres.
As we have done last year on defense, this year 2026, it will be the year of competitiveness of the European economy.
So wie es im vergangenen Jahr mit dem Thema Verteidigung war, wird dieses Jahr 2026 das Jahr der Wettbewerbsfähigkeit, so EU-Ratspräsident Antonio Costa. Denn das Ziel ist klar, Europas Wirtschaft muss wettbewerbsfähiger werden, um gegen die USA und China bestehen zu können. Dazu aber muss sich einiges tun, so auch Bundeskanzler Friedrich Merz.
Wir wollen diese Europäische Union schneller machen, wir wollen sie besser machen, wir wollen vor allem dafür sorgen, dass wir eine wettbewerbsfähige Industrie in Europa haben.
Größter Diskussionspunkt der europäischen Staats- und Regierungschefs, die Reform des europäischen Kapitalmarkts mit einer gemeinsamen Bankenaufsicht. So könnten schneller größere Summen bewegt werden als innerhalb von 27 einzelnen Finanzsystemen. Das dürfte dann Investitionen und Innovationen ankurbeln. Ebenso wie eine Angleichung der Steuer- und Insolvenzregeln. Aktuell nämlich hindern die nationalen Regeln viele Firmen daran, ausreichend Kapital einzusammeln oder zu expandieren. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola.
We have way too many barriers that prevent money and capital from moving.
Es gibt viel zu viele Hürden, die den Geld- und Kapitalfluss zwischen unseren Ländern behindern. Viel zu viele Hindernisse, die vereinfacht werden müssen. Deshalb müssen wir jetzt handeln und die notwendigen Entscheidungen treffen. Schluss mit den Worten, endlich müssen Taten folgen.
No more words, but more action, finally.
Bisher aber zögerten viele der 27 Länder, die Reform anzugehen. Einige kleinere Staaten, zum Beispiel Luxemburg, Irland oder etwa auch Belgien, sehen in ihren nationalen Systemen durchaus Vorteile. Andere Staaten sehen die Pläne grundsätzlich als Machtverlust in den Hauptstädten und gewissermaßen Zentralisierung in Brüssel. Und auch die deutsche Bundesregierung hatte bisher wenig Neigung, ihre nationale Bankenaufsicht aus der Hand zu geben. Dennoch, jetzt scheinen viele Regierungschefs bereit, darunter auch Bundeskanzler Merz, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni oder Belgiens Sparte Weber, voranzugehen. Notfalls auch in einer kleineren Gruppe, wie es Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beschreibt.
C'est vraiment qu'on aille vite.
Es ist wirklich wichtig, dass wir schnell handeln und bis Juni ganz konkrete Entscheidungen treffen. Wir werden uns ansehen, wo wir mit allen 27 weiterkommen oder uns vorbehalten, die Zusammenarbeit der Willigen zu verstärken, um schneller voranzukommen. Die EU-Kommission wiederum arbeitet gerade an einer neuen europaweiten Rechtsform für kleine Unternehmen, Stichwort EU Inc. Diese soll vor allem Start-ups und Neugründungen künftig das Leben erleichtern, durch gleiche, effektive Regeln und digitale Abwicklung in allen 27 Staaten. Im März kommt der Vorschlag beim regulären EU-Gipfel auf den Tisch. So wie vieles, was heute besprochen wird, sagt Merz.
Ich rechne damit, dass wir heute einen Schritt nach vorn tun, ohne Entscheidungen zu treffen. Aber wir bereiten Entscheidungen vor, die dann in 4 Wochen getroffen werden, wenn wir zum nächsten regulären Europäischen Rat in Brüssel zusammenkommen.
Und dieser ist dann ein weiterer Baustein im viel zitierten Jahr der EU-Wettbewerbsfähigkeit.
Soweit Katrin Schmidt. Also gleich zum Beginn des Jahres ein durchaus wichtiges Treffen, dieser EU-Sondergipfel, der den Weg ebnen soll. Europa muss eben liefern, um durch den wirtschaftlichen Druck nicht geliefert zu sein, der von außen auf die EU drückt. Wo muss man im Maschinenraum der EU dann also ansetzen, damit sie wieder Fahrt aufnimmt? Darüber habe ich mit Nikolai von Ondarza gesprochen. Er arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und leitet dort die EU-Forschung. Und ich habe ihn gefragt, es geht mal wieder um Reformen, welche nötig sind, welche möglich sind, damit Europa nicht weiter zurückfällt, oder?
Ja, die Debatte ist ja eigentlich keine neue. Schon seit 20 Jahren streitet Europa darum, wie man wettbewerbsfähiger werden kann. Und ich glaube, die Sachen, die jetzt im Fokus stehen, also die Entbürokratisierung, die Vertiefung des Binnenmarkts, auch die Diversifizierung der Handelspolitik, das wird uns schon weiterbringen. Aber mir fehlt da ein ganz essentieller Teil. Es braucht auch in Europa mehr gemeinsame Entscheidungsfähigkeit. Und da zögern Mitgliedstaaten wie Deutschland gerade auch zu sagen, okay, wenn wir als Europa gemeinsam bestehen wollen, dann müssen wir auch dieses Europa stärken, um schnelle und manchmal auch durchsetzungsfähige Entscheidungen zu treffen.
Ja, aber die EU wurde eben auch als politische Idee etabliert, der Einstimmigkeit im Europäischen Rat. Wenn das jetzt wegfällt, also wenn man manchmal auch Entscheidungen in Kauf nehmen muss, die eben nicht dem eigenen politischen Willen entspricht, die Mehrheit anders entscheidet.
Manchmal kann das sogar sinnvoll sein. Vor einigen Jahren hat die EU beispielsweise entschieden, Strafzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge zu beschließen. Und im Nachhinein kann die deutsche Industrie da vielleicht ein Stück weit glücklich drüber sein, dass der europäische Markt nicht komplett von chinesischen günstigen Elektroautos überschwemmt wird. Also manchmal sind solche harten Entscheidungen auch notwendig, um zu sagen, hier setzen wir unsere gemeinsamen europäischen Interessen durch, auch wenn nicht jeder Mitgliedstaat sich da immer hundertprozentig hinterfindet.
Also weniger das große politische Ganze und mehr eine schnelle Zweckgemeinschaft. Wäre das so Ihr Idealbild gerade?
Mein Idealbild war eher ein Europa, was sich gemeinsam durchsetzen kann. Wir sind ja jetzt in einer Welt, wo immer mehr das Recht des Stärkeren gilt. Und Europa ist aufgebaut eigentlich für eine Weltordnung, wo das Recht gilt. Und hier muss sich Europa neu aufstellen, um schneller reagieren zu können, wenn man mit Trump konfrontiert ist, wenn man mit einer sehr aggressiven chinesischen Handels- und Industriepolitik konfrontiert ist. Und hier kann, glaube ich, Europa nicht mehr immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner warten. Und das ist etwas, was die Staats- und Regierungschefs jetzt heute versuchen, im Grunde den Weg zu bereiten für schnellere europäische Entscheidungen.
Welche Institution hemmt denn da gerade am ehesten? Kann man das sagen? Der Rat, die Kommission oder doch das EU-Parlament?
Ja, das ist immer so eine Schuldzuweisung auf europäischer Ebene. Wenn man jetzt die letzten Jahre zurückblickt, dann würde ich schon sagen, dass am ehesten eigentlich der Rat, also die Mitgliedstaaten sind, die blockieren, wo eben vielfach noch lange nach Einigkeit gerungen wird, während im EU-Parlament ja mit Mehrheiten schon relativ schnell entschieden werden kann. Und deswegen gibt es ja jetzt auch, das ist ja auch ein Teil der Debatte, wieder diese Idee eines Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, dass sich also Gruppen von Mitgliedstaaten zusammenfinden, die dann zumindest schneller reagieren können, weil nicht mehr auf den Letzten gewartet werden muss.
Inwieweit ist Europapolitik eigentlich von den handelnden Personen abhängig? Also wie gut die miteinander auskommen?
Die einzelnen Staats- und Regierungschefs sind schon wichtiger geworden in der europäischen Politik. Über diese ganzen Krisen hat der Europäische Rat an Bedeutung gewonnen, wo ja dann wirklich die nationalen Staats- und Regierungschefs gemeinsam entscheiden, manchmal 2-3 Leute im Raum sind und gesagt bekommen, so jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Und hier ist das persönliche Zusammenspiel zwischen Merz, Macron, Meloni, Tusk schon von großer Bedeutung. Am Ende sind aber sie alle auch daran rückgebunden, wie handlungsfähig sie sind. Und das ist die große Schwäche von Macron gerade. Er steht am Ende seiner Amtszeit. Es ist klar, dass seine Nachfolge wahrscheinlich sogar an die Rechtsaußen Rassemblée National geht. Und das macht seine Position auf europäischer Ebene so schwach bei aller persönlichen Zusammenarbeit, die es zwischen Merz und Macron natürlich weiterhin gibt.
Und erhöht auch den Zeitdruck, dass man in diesem Jahr eben doch noch etwas vorankommt. Wir haben heute gemeinsame Bilder gesehen, demonstrativ, geschlossen, Merz und Macron. Dennoch wissen wir auch, es gibt in ein paar Wochen schon den nächsten Gipfel. Also was ist am Ende die realistische Idee von dem Treffen heute?
Also die Idee dieses Gipfels heute ist eher, Entscheidungen vorzubereiten. Wir hatten das letztes Jahr tatsächlich schon, da gab es so einen informellen Gipfel im Februar zur Verteidigungspolitik, wo dann erstmal öffentlich gar nicht so viel rauskam. Und dann im März, April, Mai, Juni kam eine Reihe von großen Entscheidungen zur Finanzierung auch von europäischer Verteidigung. Und das will man eigentlich dieses Jahr wiederholen, dass man also heute, würde ich gar nicht so große Entscheidungen erstmal erwarten, sondern dass man im Grunde den Weg bereitet, um dann im März, im April, April, im Mai, im Juni zu großen Entscheidungen zu kommen. Und das betrifft vor allen Dingen eben diese Vertiefung des Binnenmarkts, Ideen wie ein 28. Regime, also Regeln für europäische Unternehmen zu schaffen, die lange schon im Raum stehen, wo man aber in diesem Jahr unter dem hohen geopolitischen Druck endlich zu Entscheidungen kommen will.
Soweit die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik zum EU-Sondergipfel heute, hier in unseren Themen des Tages. Und es gibt dieser Tage mehrere hochkarätige Treffen in oder bei Brüssel. Das Verteidigungsministertreffen zum Beispiel sogar gleich im Doppelpack. Gestern haben sich die EU-Verteidigungsminister getroffen, um die weitere Ukraine-Unterstützung zu besprechen. Heute dann das Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Allerdings ohne die Teilnahme des US-Kriegsministers Pete Hegseth. Der lässt das NATO-Treffen auf Spitzenebene gleich zum zweiten Mal in Folge ausfallen, schickt nur seinen Staatssekretär nach Europa, was durchaus auffallen darf und auch auffallen soll. Aber die verbleibenden Ministerinnen und Minister, die demonstrierten Geschlossenheit. Sabrina Fritz.
Es war das erste Treffen der NATO-Verteidigungsminister nach dem großen Grönland-Krach. US-Präsident Trump hat den Griff um die Insel inzwischen gelockert. Ist das Thema damit vom Tisch, wurde NATO-Chef Mark Rutte gefragt.
What I'm seeing is that as an alliance,
als ein Bündnis kamen wir zusammen und haben dieses Thema diskutiert. Wir haben gemeinsam erfahren, dass wir die Arktis besser schützen müssen, so Rutte in Brüssel. Als ein Ergebnis ist die Arktis-Mission arktischer Wächter angelaufen, die Militärpräsenz in der Region verstärken soll. Doch nicht alle NATO-Partner folgen dieser Schwamm-drüber-Politik. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius reklamiert für sich, er hätte schon lange vor Trump davor gewarnt, die Arktis zu vernachlässigen.
Ich habe immer gesagt, dass die Arktis, seit ich im Amt bin, dass die Arktis eine Rolle spielt, dass der hohe Norden eine Rolle spielt für die Sicherheit Europas und Nordamerikas, weil die Geoglücke zwischen Grönland, Island und dem United Kingdom eine zentrale Bedeutung hat für die Wege in den Nordatlantik und hinaus, eben auch für russische U-Boote.
Auch wenn viele in Brüssel jetzt die Einigkeit des Bündnisses beschwören, das Verhältnis zu den USA hat sich sichtbar verändert. Der US-Verteidigungs- oder auch Kriegsminister, wie er offiziell bei der NATO genannt wird, war das zweite Mal nicht dabei. Das kann man wohl nicht mehr als Zufall verbuchen, auch wenn NATO-Generalsekretär Rutte erneut vollstes Verständnis zeigt.
But hey, they have to take care of the whole world.
Hey, das sind die USA. Sie müssen sich um die ganze Welt kümmern. Die NATO ist wichtig, aber der Indo-Pazifik auch. Ich verstehe das total. Pete Hegseth, der amerikanische Kriegsminister, hielt zeitgleich ein Treffen in Washington ab, bei dem es um den Kampf gegen Drogen ging. Als Vertreter schickte er seinen Staatssekretär Eldridge Colby. Er sprach bereits von einer NATO 3.0.
NATO kind of a 3.0 NATO that's based a partnership rather than dependency and really a return to what NATO was originally intended for.
Dies ist wieder mehr eine Partnerschaft als eine Abhängigkeit und es ist eine Rückkehr zu der NATO, wie sie einmal gegründet wurde. Die USA ziehen sich also langsam aus dem Bündnis zurück, im günstigsten Fall wie ein Firmengründer, der immer mehr Verantwortung an seine Nachkommen übergibt. So wird die Leitung der NATO-Stützpunkte in Italien und den USA an Europäer übergehen. Eine abrupte Abkehr wird es wohl nicht geben. Der atomare Schutzschirm soll intakt bleiben, hört man immer wieder bei der NATO. Die Europäer hätten aber begriffen, dass sie mehr für ihre Verteidigung ausgeben müssen, so der NATO-Chef. Als Vorbild nannte er wiederholt Deutschland, das bis Ende des Jahrzehnts 152 Milliarden Euro für seine Sicherheit ausgeben will, doppelt so viel wie heute.
Sabrina Fritz hier in den Themen des Tages zum Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Für viele Reisende heißt es ja heute warten, umbuchen und immer ein bisschen hoffen. Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa sind ja Piloten und Kabinenpersonal in den Streik gegangen. Heute haben die Arbeit niedergelegt. Seit Mitternacht fallen fast alle Verbindungen von deutschen Flughäfen aus. Rund 800 Flüge wurden gestrichen. Die Lufthansa selbst spricht sogar von rund 100.000 betroffenen Fahrgästen. Ursula Mayer hat weitere Informationen zu diesem Streiktag.
Allein am Frankfurter Flughafen wurden etwa 480 Flüge gestrichen. Deshalb sind die meisten Fluggäste hier auch erst gar nicht angereist. Entsprechend wenig los war in den Terminals. Zum Streik aufgerufen hatten die Gewerkschaften UFO und Vereinigung Cockpit. Und mit der bisherigen Beteiligung zeigen sie sich zufrieden. Die Vereinigung Cockpit etwa vertritt rund 4.800 Piloten und fordert höhere Arbeitgeberbeiträge zu den Betriebs- und Übergangsrenten. Der Präsident der Vereinigung Cockpit, Andreas Pinheiro, kritisiert:
Was wir brauchen, ist ein Angebot und die Lufthansa hat sich nicht mit einem Angebot gemeldet. Das ist das Problem. Wir brauchen ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung. Wenn es kein neues Angebot gibt, dann dreht sich die Eskalationsspirale natürlich immer weiter. Das ist vollkommen richtig und an der Stelle haben wir natürlich auch die Befürchtung, dass genau das passieren könnte.
Weitere Streiks für höhere Betriebsrenten schloss der Gewerkschafter nicht aus. Auch aus Sicht der Flugbegleitergewerkschaft UFO läuft der Streik wie erwartet. Ihr geht es um bessere Tarifverträge und einen Schutz vor Kündigungen. Laut Gewerkschaften handelt es sich um Themen, die schon seit Monaten ungeklärt sind. Den ganztägigen Streik hält die Lufthansa für unverhältnismäßig, er treffe die Fluggäste extrem hart. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, Zitat:
Wir brauchen den konstruktiven Dialog, nicht die Eskalation. Wir sind jederzeit dazu bereit und wollen die Gespräche mit UFO und der Vereinigung Cockpit fortsetzen.
Aus Sicht der Gewerkschaften gibt es allerdings keine Signale, dass die Lufthansa ihre Forderungen ernsthaft besprechen wolle. Der Arbeitskampf soll um Mitternacht enden. Danach, also morgen, soll der Flugbetrieb der Lufthansa wieder weitgehend normal laufen.
Ursula Mayer zum Streik heute. Morgen wird es dann wohl weitgehend eben normal an den Airports laufen.
NDR Info. Die Olympischen Winterspiele in Italien.
Die Themen des Tages also auch heute mit einem Update, was der Tag bei den Olympischen Spielen schon gebracht hat oder noch bringen kann. Und vor allem hat Olympia mal wieder eine dieser Geschichten geliefert, die die Menschen neben den sportlichen Leistungen so lieben. Dazu ist jetzt Martin Roschitz aus dem ARD-Olympiateam aus Mailand zugeschaltet. Martin, wir starten im Schnee auf der Piste des Super-G bei den Frauen mit Freud und Leid. Ein bitteres Aus, die deutsche Erfolgsserie ist da nämlich gerissen, aber eine Italienerin, die hatte ein Comeback, ein märchenhaftes.
Ja, fangen wir mit den Deutschen an, die ausgeschieden sind beim märchenhaften Sieg der Italienerin Federica Brignone, die sich im vergangenen April einen doppelten Beinbruch zugezogen hatte. Unfassbar, dass die nach dieser Geschichte in ihrer Heimat Olympiasiegerin wird. Ja, und Emma Eicher und Kira Weidle-Winkelmann raus. Kurs war anspruchsvoll, Sicht und Schnee nicht optimal. So weiches, nasses Zeug, meinte Emma Eicher. Lustig, aber trotzdem natürlich eine kleine Enttäuschung, gerade für Emma, die eigentlich zu den absoluten Topläuferinnen im Super-G gehört. Jetzt hat sie noch eine gute Chance im Slalom, wo sie in der Teamkombi ja die Beste war. Aber auch andere große Fahrerinnen sind ausgeschieden, zum Beispiel wie die Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson. Die hat aber trotzdem gelacht und einen sehr schönen Moment gehabt im Ziel, denn da wartete ihr Freund Connor Watkins und hat ihren Heiratsantrag gemacht und sie hat Ja gesagt.
Ja, in der Öffentlichkeit muss man auch draufstehen. Gab es denn sonst für das deutsche Team Grund zur Freude? Habe ich was übersehen?
Curling. Erster Sieg im Curling nach der knappen Niederlage gegen Kanada. Jetzt ein 5:4 gegen Norwegen. Und im Skeleton stehen die Medaillenchancen sehr gut für die beiden Deutschen, die vor 4 Jahren in Peking noch Platz 1 und 2 belegt haben. Damals Christopher Grother, Olympiasieger vor Axel Jung. Jetzt nach 2 von 4 Läufen liegt Jung knapp vor Grother mit einem Vorsprung von 0,16 Sekunden. Aber vor den beiden Deutschen rangiert der Dominator dieses Winters, der Brite Matt Weston, Polster 0,3 Sekunden auf die beiden Deutschen. Und für Gold wird es nicht reichen, es sei denn, Matt Weston fährt die Bahn rückwärts wieder hoch. Das wird aber vermutlich nicht passieren.
Was sind denn sonst heute Abend noch Highlights? Was lohnt sich?
Ich finde ja die Teamstaffel im Rodeln immer sehr, sehr spannend. Das ist ein Mixwettbewerb seit 2014 im Programm. Also die Rodler, einer Frauen, einer Männer, Doppelsitzerfrauen und Doppelsitzermänner absolvieren ihre Läufe ohne Unterbrechung der Zeitmessung. Jede Nation schickt also 4 Schlitten nacheinander in einen Durchgang. Also jeder fährt nur einmal, zuerst die Frau. Und sobald sie im Ziel ist, schlägt sie mit der Hand auf ein spezielles Touchpad und damit wird der Start oben für den nächsten freigegeben und so weiter, bis alle im Ziel sind. Und die Deutschen haben natürlich wahnsinnig gute Chancen mit Jule Taubitz, der frisch gebackenen Olympiasiegerin im Einer, Max Langenhahn, Olympiasieger im Einer und auch noch die medaillenträchtigen Doppelsitzer. Also insofern können sich die Deutschen nur selbst schlagen.
Dann erstmal vielen Dank für deine Einschätzung live aus Mailand. Und Eishockey steht auch noch an, Deutschland gegen Dänemark. Hören Sie übrigens auch im ARD-Olympiaabend. Heute bei uns. Martin Roschitz begleitet für uns die Wettbewerbe in Mailand. Danke dir. Und ich hatte es eingangs schon angekündigt, wir schauen auch auf den Helmstreit bei den Olympischen Spielen, der heute mit einer emotional angegriffenen IOC-Präsidentin Kirstin Coventry zum Ende ging. die nämlich unter Tränen die Disqualifikation von Wladyslaw Hereskevich verkündete. Hereskevich ist Skeletonfahrer, also er wirft sich in diese Eisbahn und trägt entsprechend einen Schutzhelm, auf dem die Porträts, die Gesichter von im Krieg getöteter ukrainischer Sportlerinnen und Sportler aufgemalt waren. Für ihn eine Hommage und etwas, was anderen auch schon gestattet war. Für den IOC ein Grund zur Disqualifikation. Und das entfacht erneut die Debatte, wie politisch Olympia sein darf. Lars Becker.
24 Bilder kleben auf dem Helm des Gedenkens von Wladyslaw Herakiewicz. Gesichter von ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern, die im Krieg gegen Aggressor Russland ums Leben gekommen sind. Wintersportler, Nachwuchsathleten, Freunde. Das Tragen dieses Helms auf dem Skeleton hat ihm das Internationale Olympische Komitee verboten und Herakiewicz vor seinem ersten Rennen im Eiskanal ausgeschlossen.
Ich habe vom ersten Tag an gesagt, ich werde diese Athleten nicht verraten. Ich habe gesagt, ich starte nur mit diesem Helm und das habe ich getan. Ich habe sie nicht verraten.
Herakiewicz nach seinem Ausschluss im ZDF-Interview. Zuvor war ein letzter persönlicher Versuch von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry im Gespräch, eine Lösung, einen Kompromiss für die seit Tagen verfahrene Situation zu finden, gescheitert. Eine sicht- und hörbar angefasste Kirsty Coventry, Schwimmolympiasiegerin von 2004 und 2008.
I really wanted to see him race today. It's been an emotional morning.
Ich wollte ihn wirklich heute starten sehen. Es ist ein sehr emotionaler Morgen. Ich habe mit ihm nicht als Präsidentin gesprochen, sondern als Athletin. Wir haben diese Regeln und müssen fair sein. Ich denke, niemand wird seiner Botschaft nicht zustimmen. Aber in diesem Fall müssen wir im Wettkampf selbst für alle ein sicheres Umfeld bieten. Und leider bedeutet das, es ist keine Botschaft erlaubt.
And sadly, that just means no messaging.
Dem IOC geht es um den Moment des Wettbewerbs. Es war Herakiewicz entgegengekommen, hatte ihm angeboten, im Rennen statt des Helms eine schwarze Armbinde zu tragen. Außerhalb des Wettbewerbs, bei Interviews und Pressekonferenzen, könne er den Helm mitnehmen. Der Fahnenträger der ukrainischen Mannschaft beharrt dagegen darauf, mit den Erinnerungen auf dem Helm nicht gegen die umstrittene Regel 50 der Olympischen Charta zu verstoßen.
I don't think it violates any rules.
Ich denke, es verletzt keine Regeln. Es ist keine politische Propaganda, es ist keine rassistische Propaganda und wir diskriminieren mit diesem Helm niemanden. Dieser Helm verletzt keine Regeln.
Herakiewicz ist trotz des IOC-Kompromissvorschlags bei seiner Haltung geblieben, hat auf Kosten seiner sportlichen Ambitionen den Ausschluss vom Skeleton-Wettbewerb in Kauf genommen.
Ich war schnell, ich war unter den besten Athleten und ich hätte vielleicht morgen eine Medaille gewonnen, aber mein olympischer Moment ist gestohlen worden.
This is the price of dignity. Das ist der Preis für unsere Würde, schreibt Herakiewicz in den sozialen Netzwerken. Und am Ende ein Appell.
Das ist eine schwierige Zeit in der Ukraine und das ist wichtig zu helfen.
Der Skeletonfahrer will in dem Konflikt nun vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen.
Ja, ist das ein wichtiges, ein legitimes Zeichen? Muss sowas erlaubt sein? Oder nein, die Olympischen Spiele sind nun mal kein politischer Raum. Das verletzt klar die Regeln. Die Meinung von Matthias Friebe vom Deutschlandfunk, er kommentiert dieses Startverbot.
NDR Info. Die Meinung.
Am Ende war es ein Meer aus Tränen. Glücklich ist niemand nach diesem Tag an der olympischen Bob- und Rodelbahn in Cortina d'Ampezzo. Es sind Tränen der Wut, der Enttäuschung, der Verzweiflung, der Hilflosigkeit, nachdem der ukrainische Skeletoni Wladyslaw Herakiewicz kurz vor dem Start des Wettbewerbs ausgeschlossen wurde. Die Bilder von 20 im Krieg getöteten Sportlern auf seinem Helm, zu viel für das Internationale Olympische Komitee. Der Wettkampf sei nicht der richtige Ort für das Gedenken und die Trauer. Immer wieder betonte das IOC, es gehe nur um den Ort, die knappe Minute im Eiskanal, nicht um die Botschaft an sich. Dem IOC wird wieder einmal zum Verhängnis, dass die uralte Erzählung von den unpolitischen Spielen im 21. Jahrhundert endgültig nicht mehr funktioniert. Alles ist politisch, auch der Versuch, es nicht zu sein. Die reinen Wettbewerbe und Siegerehrung aber von all diesen Botschaften, seien sie noch so richtig und wichtig freizuhalten, ist allerdings nicht nur ein berechtigtes Interesse, sondern auch vernünftig vom IOC. Bildern von Opfern der Hamas, der israelischen Armee oder aus anderen Kriegen, dieses Tor zu öffnen, würde den sportlichen Wettkampf am Ende im schlimmsten Fall zerstören. Man wird in der Zukunft vielleicht noch bessere Orte und Möglichkeiten für diese Botschaften auch am Rande der Spiele schaffen müssen. Die Tränen dieses Tages werden in jedem Rückblick auf die Winterspiele 2026 zu sehen sein und machen damit die Botschaft des Sportlers so laut wie keine Medaille, die er sonst hätte gewinnen wollen. Das Leid durch die russische Invasion ist heute so präsent wie an keinem anderen Tag bei den Winterspielen. Es ist kein Tag, an dem man klar und eindeutig die Fragen nach Verantwortung oder gar Schuld für diese Situation beantworten kann. Es ist ein Tag der Verlierer, ein Tag der Tränen.
Die Meinung von Matthias Friebe, nachdem ein ukrainischer Sportler wegen seines Helms des Gedenkens, der Botschaft, die er damit verbunden hat, ausgeschlossen wurde. Und damit enden die Themen des Tages heute an diesem 12. Februar. Guten Abend.